Unter dem Motto Bildung braucht Vielfalt findet erstmalig in Hessen eine Aktionswoche statt. Die freien Schulen präsentieren sich in verschiedenen Städten Hessens, in Kassel auch. Heute fand die Auftakt-Presseveranstaltung statt zu dieser Woche. Und neben mir steht Norbert Handwerk, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der freien Schulen in Hessen. Warum brauchen wir freie Schulen?
Pädagogik, Bildungspolitik und das Schulwesen insgesamt sollten so differenziert sein, um auf die individuell verschiedenen Notwendigkeiten und Bedürfnisse der Schüler einzugehen, dass in einem einheitlichen Schulsystem dem eigentlich gar nicht entsprochen werden kann. Und die Schulen in freier Trägerschaft repräsentieren ein wenig von dieser möglichen Vielfalt, um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen zu können.
Für welche Vielfalt stehen die Schulen, die wir jetzt heute hier präsentieren?
Nun, unsere Arbeitsgemeinschaft repräsentiert Schulformen, die abgesehen von den beruflichen Schulen im allgemeinbildenden Schulwesen von Landerziehungsheimen, konfessionellen Schulen, Grundschulen mit einer freien alternativen Ausprägung, freie christliche Schulen, Schulen mit der besonderen Montessori-Methodik oder der besonderen Waldorf-Methodik stehen also eine große Bandbreite unterschiedlicher methodischer Ansätze, zum Teil auch unterschiedlicher Ausrichtungen, was das Inhaltliche betrifft, wenn Sie an konfessionelle Aspekte denken oder die Waldorfpädagogik. Also eine große Bandbreite. Und wir würden uns eigentlich wünschen, die wäre noch sehr viel breiter, um den Bedürfnissen der Eltern und Schüler entgegenzukommen.
Dürfen wir die freien Schulen als eine elitäre Veranstaltung begreifen, wo sich betuchte Eltern für ihre Kinder bessere Startchancen als in staatlichen Schulen erkaufen?
Das können wir für die Schulen in freier Trägerschaft, die als Ersatzschulen staatlich anerkannt sind, wie das diese Schulen der von uns vertretenen Verbände sind, auf keinen Fall. Wir verstehen uns nicht als Elite, wollen das auch nicht sein, sondern sind ein Angebot für alle Bürger. Deswegen sind die Schulgelder dort auch vergleichsweise niedrig, so niedrig sie irgendwie sein können. Bei den konfessionellen Schulen, die von den Kirchen unterstützt werden, sind sie sogar also ganz niedrig. Und Elitebildung gibt es allenfalls in der Hinsicht, dass nicht jeder in der Bevölkerung überhaupt weiß, dass er sein Kind auf eine solche Schule schicken könnte. Denn alle Schulen aus unseren Verbänden gewähren den Menschen, die nicht die finanziellen Mittel haben, um das Schulgeld zu bezahlen, Beitragsnachlässe oder sogar Freiplätze, sodass finanzielle Hürden eigentlich nicht bestehen, wenn man weiß, dass es ein solches Angebot gibt und man es nutzen möchte.
Okay, und wenn wir jetzt mal auf Ihren pädagogischen Alltag schauen, was können Ihrer Meinung nach die staatlichen Schulen von den freien Schulen lernen? Und welche Beispiele gibt es dafür?
Nun, das System der gymnasialen Oberstufe mit den verschiedenen Kursen wurde seinerzeit in den Landerziehungsheimen, in der Odenwaldschule entwickelt. Die in der letzten Zeit diskutierten Ansätze, wie sie auch in Skandinavien realisiert sind, von heterogenen Lerngruppen, gemeinsamer Unterricht bis einschließlich der 9. Klasse, Verzicht auf Nichtversetzung, frühe Fremdsprachen sind alles Elemente, die schon in freien Schulen seit zum Teil Jahrzehnten praktiziert werden und die durchaus in Elementen auch im öffentlichen Schulwesen realisiert werden könnten.
Und wäre es nicht sinnvoller, insgesamt die staatlichen Schulen, die allen offen stehen, so zu reformieren, statt wie Sie es fordern heute, die Bedingungen für die Gründung neuer und den Betrieb vorhandener freier Schulen zu verbessern?
Grundsätzlich ist das nicht undenkbar und wir können ja in der letzten Zeit eine Entwicklung beobachten, die auch den staatlichen Schulen abfordert, jeder Einzelnen ein individuelles Schulprofil zu entwickeln. Das ist ein Schritt in diese Richtung. Wir können aber gleichzeitig beobachten, dass die Gegenbewegung stattfindet und der Staat zentrale Abschlussprüfungen macht, die dann über das Teaching to the Test ganz stark doch wieder die Vielfalt, die im öffentlichen Schulwesen tendenziell sich etwas erweitert, wieder einschränkt. Also der Normierungsgedanke, der Standardisierungsgedanke ist doch dort noch sehr stark und vielleicht bei einem staatlichen Träger auch kaum vermeidbar.
Sie beziehen sich dabei auch auf G8?
Durchaus auch. Das wird ja per Gesetz, per Erlass eingeführt, ohne zum Beispiel jede Schule selbst entscheiden zu lassen, wie sie das möchte. Das sind eben diese etatistischen Bestrebungen, die einem wirklich freien Schulwesen, das flexibel auf die Bedürfnisse seiner Bürger reagiert, entgegensteht.
Und nochmal, wenn es jetzt darum geht, neue Schulen zu gründen oder freie Schulen zu betreiben, welche Hürden sehen Sie dafür?
Die größte Hürde ist im Augenblick für unsere Eltern, sofern sie an der Neugründung einer Schule interessiert sind, die Überbrückung der dreijährigen Wartezeit, in der sie keinerlei Zuschüsse erhalten. In Hessen gibt es zwar nach erfolgreichem Bestehen dieser Wartezeit eine Rückerstattung der entgangenen Beträge, aber nur gestreckt über 10 Jahre und auch nur zu 50%. Da würden wir uns eine 100%ige Rückerstattung wünschen und nicht gestreckt auf 10 Jahre, sondern auf 3 Jahre, sodass die Eltern, die das Geld vorgestreckt haben, auch noch in den Genuss der Rückzahlung kommen. Das wäre eine wesentliche Erleichterung.
Gibt es noch andere Hürden, was die Gründung angeht? Administrativer Natur oder?
Nun, das hängt sehr davon ab, welche pädagogischen Konzepte, welche Lehrpläne die Gründungsschulen einreichen. Da denke ich, muss man dem Staat, der staatlichen Schulaufsicht zugestehen, dass sie dort eine sorgfältige Prüfung vornimmt. Manches Mal dauert die vielleicht länger, als wir uns das wünschen würden.
Okay, Herr Handwerk, vielen Dank.
Gerne.